Dann begrüße ich Sie recht herzlich zum nächsten Vortrag, bei dem uns der Professor Curtius etwas über Vulkanasche erzählen wird. Professor Joachim Curtius kommt aus dem Institut für Atmosphäre und Umwelt. Ja, und alles Weitere erzählt er Ihnen am besten selbst.
Okay. Ja, herzlichen Dank, Frau Ickes. Ich hoffe, man hört mich. Ja, okay. Ja, nach der Vorlage von Herrn Lesch eben gerade ist es natürlich sehr schwer, hier ein schweres Los hier anzutreten. So ein bisschen fühle ich mich, als müsste ich nach Messi zum Elfmeterschießen antreten. Aber heute hat man gesehen, dass auch Vize-Europameister sich beim Elfmeterschießen vertun können. Von daher ist vielleicht alles machbar. Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen was über Vulkanasche heute erzählen. Vorher zwei, drei Worte zu meiner Gruppe und dem Institut, wo ich arbeite. Wir sind am Institut für Atmosphäre und Umwelt. Wir machen die Ausbildung für die Meteorologen. Und Meteorologie ist nicht nur Wetterkunde, sondern hat eben auch viel mit allgemein Physik und Chemie der Atmosphäre, mit eben Partikeln in der Atmosphäre zu tun. Das, worüber Sie heute ein bisschen was über ein Spezialgebiet hören werden. Und wir machen eben experimentelle Messungen. Das heißt, wir fliegen mit Forschungsflugzeugen unter anderem. Wir machen Messungen auf verschiedenen Forschungsstationen, zum Beispiel am Jungfraujoch in der Schweiz. Das ist das Foto hier in der Mitte. Oder auch mit dem zur Universität gehörigen Taunus-Observatorium, was hier am kleinen Feldberg nur 20 Kilometer weit weggelegen ist. Mit großen Stratosphärenballons bringen wir Instrumente hoch in die Atmosphäre, machen dort Messungen von langlebigen Spurengasen zum Beispiel. Und ein großes Projekt, bei dem ich auch beteiligt bin, ist das Cloud-Projekt am CERN, wo wir versuchen herauszufinden, wie weit die kosmische Strahlung auch Einfluss auf unser Klima hat. Das wäre auch ein Thema gewesen, das angeknüpft hätte an den Vortrag eben von Herrn Lesch. Aber ich glaube, die Vulkanasche ist auch sehr spannend. Ja, ich möchte Ihnen drei Aspekte etwas nahebringen. Zum einen die Auswirkungen von Vulkanasche auf den Flugverkehr. Das war ja in den Medien extrem präsentes Thema für einige Tage, als der ganze Flugverkehr lahmgelegt war über ganz Europa. Und es zu großen wirtschaftlichen Auswirkungen und so weiter auch gekommen ist. Ich möchte Ihnen aber auch etwas erzählen über mögliche Auswirkungen von Vulkanasche auf das Wetter, insbesondere auf die Wolkenbildung und auf Niederschlag und ein bisschen was über Klima und Vulkanemissionen, wobei da dann nicht die Vulkanasche im Vordergrund steht, sondern die Sulfatpartikel, die aus den Vulkanemissionen entstehen. Die da die wesentliche Rolle spielen und ein paar Worte zu dem sogenannten Geoengineering sagen, dass man das im Moment diskutiert wird, dass man das mit solchen Sulfatpartikeln vielleicht machen könnte. Ja, ein bisschen Grundlagen vorneweg. Explosiver Vulkanismus, wir eben bei diesem Ausbruch des Eyjafjallajökull stattgefunden hat, findet so typischerweise, also wir haben typischerweise 50 bis 70 Vulkaneruptionen pro Jahr. Bei solchen Vulkaneruptionen, je nachdem, es gibt eben stärkere und schwächere, so ein paar von den allerstärksten sind hier unten gezeigt. Der Krakatau 1883, dort sind 18 Kubikkilometer Aschepartikel bis zu 80 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert worden, 18 Kubikkilometer, müssen Sie sich vorstellen, 1,8 mal 10 Kilometer, 1 Kilometer hoch, das wäre also schon Innenstadt von Frankfurt locker inklusive aller Wolkenkratzer zugedeckt. Das heißt, das sind wirklich sehr große Mengen. Bei diesen Eruptionen wird eben sehr heißes Gas mit diesen Bruchstücken vom Magma, mit diesen Aschepartikeln und größeren Steinchen und Vulkansteinchen in die Luft geschleudert. Das kann mit Geschwindigkeiten passieren von mehreren hundert Stundenkilometern und bei Temperaturen, die mehrere hundert Grad Celsius betragen. Also es ist wirklich ein extrem dynamischer Prozess. Das heiße Gas steigt natürlich sehr schnell auf und es bilden sich so ähnlich wie bei Gewitterwolken solche blumenkohlartigen eben Vulkanaschewolken beim Ausbruch, die eben sehr hoch, viele Kilometer hoch dann getragen werden können, bis sie in der so weit abgekühlt sind, dass sie nicht weiter hochsteigen. Ja, diese Partikel, die dabei ausgestoßen werden sind und die uns besonders beschäftigen, ist eben die Vulkanasche. Das ist hier auf der rechten Seite dargestellt. Das sind eben bei dem plötzlichen Erkalten entstandene Bruchstücke von Steinchen, die eben sehr scharfkantig oft sind, glasartig, porös. Man sieht bei den größeren Partikeln häufig diese schwammartigen Strukturen, viele Lufteinschlüsse, die durch dieses extrem schnelle Erkalten zustande kommen. Bei dem Eyjafjallajökull sind es Basalte mit einem relativ hohen Silikatgehalt, haben diese Vulkanascheteilchen alle. Und wie Sie wahrscheinlich auch gehört haben, das Besondere ist eben diese Schmelztemperatur, so um die 1200 Grad, die ein Grund ist, weshalb die Flugzeugtriebwerke da so große Probleme haben. Unterschieden werden sie hauptsächlich nach ihrer Größe. Man unterscheidet dann grobe und feine Vulkanasche und noch verschiedene größere Klassen bis hin zu Bomben genannte, sehr große Steine, richtig, die da ausgeschleudert werden. Wirklich über große Strecken transportiert werden nur die sehr kleinen Partikel, schauen wir uns gleich an. Beim Eyjafjallajökull war besonders, dass eben dieser Gletscher obendrauf lag und dieses kalte Eis dann auch noch beigetragen hat, dass besonders viel Asche entsteht. Man kann es sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn Sie in eine brodelnd heiße Bratpfanne mit Fett drin Wasser reinkippen, dann gibt das auch diese großen Spritzer. Und so ein bisschen so ist das auch mit der Vulkanasche, dass die da dann in so großen Mengen entstanden ist durch dieses Einwirken des Gletschers. Die andere Gruppe von Partikeln, die für das Klima dann interessant sind, sind diese Sulfatpartikel. Die werden gar nicht als Sulfatpartikel ausgestoßen, sondern die werden als SO2, SO2-Gas, Schwefeldioxid, wird in großen Mengen von den meisten Vulkanen ausgestoßen. Und dann durch Prozesse, chemische Prozessierung in der Atmosphäre, entsteht Schwefelsäure. Die Schwefelsäure hat einen sehr niedrigen Dampfdruck, möchte kondensieren und bildet so kleine Tröpfchen. Und diese Schwefelsäure-Tröpfchen, die sind es dann, die diese Klimaeffekte machen werden. Ein großer Unterschied, diese Schwefelsäure-Tröpfchen sind alle kleiner als ein Mikrometer. Für die Vulkanasche gibt es eben alle möglichen Größen. Aber dieser Mikrometerbereich wird uns auch beschäftigen. Ja, eben von diesen vielen sogenannten Pyroklasten, das sind diese Gesteinsfragmente aus der Vulkanasche, von denen fallen fast alle ziemlich nah um den Vulkan herum wieder aus. Sie sind zu schwer, sie können nicht weit kommen. Nur die ganz feine Vulkanasche, das heißt die Partikel, die kleiner sind als ein 16. Millimeter, die können überhaupt über signifikante größere Strecken transportiert werden. Man kann sich das sehr leicht ausrechnen. Sinkgeschwindigkeiten von solchen Partikeln, wenn sie 100 Mikrometer groß sind, das heißt also ein Zehntel Millimeter, dann sinken solche Partikel etwa 25 Kilometer in einem Tag. Die fallen so richtig runter wie kleine Regentröpfchen. Wenn sie 10 Mikrometer groß sind, das ist so die Größe von typischen Wolkentröpfchen, also die Wolken, die Sie sehen, die fallen deshalb nicht runter, weil sie so leicht sind, beziehungsweise so eine große Reibung entsprechend ihrer Größe haben. Und die fallen nur etwa 250 Meter pro Tag. Und Partikel, die nur einen Mikrometer groß sind, die fallen nur etwa 2,50 Meter pro Tag runter. Und entsprechend können die sehr, sehr lange in der Luft schweben bleiben, wenn sie denn nicht von Regen ausgewaschen werden. Ein wichtiges auch noch, Vulkanasche hat nichts mit der herkömmlichen Asche, die Sie so kennen, zu tun, also Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder Biomasse oder so, ist etwas völlig anderes. Man sollte das nicht verwechseln. Gut, jetzt ein paar Worte zu diesem Eyjafjallajökull und anderen isländischen Vulkanen. Der Eyjafjallajökull, man weiß, ist seit etwa 800.000 Jahren aktiv. Seit Island bewohnt ist, hatte er vier Ausbrüche, neben dem am 2010 auch noch im Jahr 920, dann 1612 oder 1613 und dann mehr als ein Jahr im Zeitraum 1821 bis 1823 auch noch eine größere Phase. Andere isländische Vulkane, zum Beispiel der Ketla, das ist der aktivste isländische Vulkan, liegt auch unter einem Gletscher und der hatte ebenfalls Ausbrüche in den Jahren 920, 1612 und 1821. Und das ist der Grund, weshalb man diskutiert, dass es vielleicht eine Verbindung zwischen denen geben könnte. Der ist jeweils ausgebrochen, kurz nachdem der Eyjafjallajökull ausgebrochen war. Und man weiß nicht so recht, ob die wirklich was miteinander zu tun haben. Und das also ein Vulkanologe hat gemutmaßt, das könnte auch diesmal vielleicht der Fall sein. Das heißt, es wird spannend, was sich da in den nächsten Monaten tut. Der Laki 1783 bis 1784 war eine sehr schlimme Katastrophe eigentlich für Island insbesondere. Da ist etwa ein Fünftel der isländischen Bevölkerung gestorben aufgrund der Vulkanemissionen. Und auch in Europa, in England und Skandinavien insbesondere, lässt sich nachweisen, dass es mehrere tausend zusätzliche Todesfälle, Opfer gegeben hat, insbesondere durch die stark erhöhten Schwefeldioxid- und auch Flusssäurewerte. Also das ist gar nicht so lange her und wir müssen uns in Europa bewusst sein, dass das eine der Gefahrenquellen ist, die eigentlich latent immer da ist und gar nicht so unwahrscheinlich. Während dieses Flugverbots wurde sehr viel diskutiert über das sogenannte Volcanic Ash Advisory Center, das im Grunde genommen verantwortlich war für die Flugverbote. Das hier ist für den 17.04., das war der Samstag, Sie erinnern sich, Donnerstagabend ging es los, Freitag war den ganzen Tag gesperrt, Samstag war eigentlich so der Peak bei den Emissionen, sehen wir gleich in einem Strömungsfilm. Der Tag, wo die Vulkanemissionen eigentlich am größten waren über Europa. Und hier ist gezeigt die Karte, die die veröffentlicht haben, aufgrund derer die Flugverbote ausgesprochen waren. Sie haben das gesamte Gebiet, das eingeschlossen wird, in dem es Vulkanaschekonzentrationen geben könnte, die größer als 0,2 Milligramm pro Kubikmeter sind. Also weniger als 1 Gramm pro Kubikmeter, also ein Kubikmeter schon ganz schön groß und 1 Gramm eigentlich ziemlich wenig, kommt einem so vor, als wäre das doch eine extrem kleine Konzentration. Aber Sie sollten sich diese Zahl merken, das ist was für den weiteren Vortrag sehr wichtig ist. Und dann das Ganze für verschiedene Flughöhen, hier so in grün gestrichelt, Flight Level 200 bis 350 und rot ist unterhalb von Flight Level 200. 200 heißt 20.000 Fuß, das ist also die typischen Flughöhen oder sind die Flughöhen, für die dieses Verbot dann ausgesprochen wurde. Ja, die Frage war dann ganz schnell, ganz stark, wie gut sind denn diese Vorhersagen und wer ist überhaupt dieses Volcanic Ash Advisory Center, was machen die? Man muss dazu sagen, dass die Gefahr durch Vulkanasche schon lange bekannt war und genau deshalb dieses Advisory Center gebildet wurde und dass die eigentlich ein sehr modernes, gutes Modell haben. Die Darstellung war vielleicht nicht gut genug, aber eigentlich haben sich deren Modellvorhersagen schon sehr gut bestätigt. Es haben viele andere Gruppen, die ähnliche Modelle betreiben, dann auch sich dran gemacht, diese Vulkanemissionen genau zu modellieren. Und das hier ist von EURAT, dem Rheinischen Institut für Umweltforschung. So ein Strömungsfilm, es tut mir leid, dass der so stockt, das scheint am Beamer zu liegen. Dieses Rheinische Institut für Umweltforschung der Uni Köln hat also auch Hier sehen Sie immer die Zeit laufen. Am 24. und 25. April war das Schlimmste schon vorbei. Diese Emissionen ganz genau verfolgt und eigentlich sehr gut bestätigt die Modellrechnungen grundsätzlich. Allerdings muss einem klar sein, dass diese großen Gebiete, die da ausgeschildert waren, sozusagen eigentlich nicht nun flächendeckend gleichmäßig mit Vulkanasche erfüllt sind, sondern dass das typischerweise sich so in Schlieren dann so langsam in der Atmosphäre vermischt und es gibt Bereiche mit deutlich größeren und andere Bereiche mit deutlich kleineren Konzentrationen. Es wäre also durchaus denkbar gewesen, dass man Teile des Flugraums, wenn man genauer Bescheid gewusst hätte, wahrscheinlich hätte wieder freigeben können. Ich wollte, der Film müsste jetzt eigentlich gleich zu Ende sein, hauptsächlich Ihnen zeigen nochmal diesen 17. April, als die Vulkanaschewolke genau über Europa war. Ich lasse es jetzt einmal durchlaufen, das läuft bis zum 24. Mai, da war dann eigentlich die, seit dem 24. Mai ist der Vulkan ja wieder pausierend, sagt man, er spuckt im Moment nichts Neues aus, man weiß aber nicht, wie das weitergehen wird, ob nochmal eine große Emissionszeit kommen wird oder ob er jetzt wieder für viele Jahre ruhig ist. Das kann man nicht abschätzen. Jetzt sind wir hier am 24. angekommen. Jetzt geht es hier nochmal am 14. April los. Sie sehen, wie sich die Aschewolke ausbreitet. Jetzt sind wir am 15., 16. und jetzt am 17. werde ich es gleich stoppen. Da, das ist so die Zeit, als die größte Konzentration wirklich über Mitteleuropa war. Und hier sind jetzt wirklich auch Messwerte Werte angegeben, wie hoch die Konzentration war. Und man sieht hier, dass also das so hellrot, so im Bereich 500 bis vielleicht maximal 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter, große Werte von mehr als einem Mikrogramm, die werden eigentlich nur unmittelbar um den Vulkan herum erreicht. Über Europa hat sich das Ganze so weit verdünnt, dass keine Werte größer 1 Milligramm aufgefunden werden. Und ja, dieses Volcanic Ash Advisory Center, obwohl es überhaupt gar keine Grenzwerte gab, die haben eigentlich das ganze Gebiet eingegrenzt, wo sie mehr als 200 Mikrogramm gesehen haben, also 0,2 Milligramm und das dann nicht mehr für Flüge freigegeben, während man hier sieht, dass zum Beispiel Spanien durchaus das Fliegen gut möglich gewesen wäre. Ja, insgesamt kann man sagen, hat sich auch im Nachhinein herausgestellt, dass dieses Volcanic Ash Advisory Center mit sehr modernen, sehr guten Strömungsmodellen arbeitet. Das war bestimmt nicht das Problem. Das Problem war eher die Quelle, dass man so kurz nach dem Ausbruch nicht wusste, wie viel Asche wird denn eigentlich ausgestoßen, in welcher Zeit kommt wie viel raus und wie stark variiert das mit der Zeit und bis in welche Höhe dringen die Emissionen vor. Das kann man mit Satellitenfotos einigermaßen abschätzen, aber da gibt es auch Probleme. Dann vor allem eben, welche Menge wird in welche Höhe transportiert. Und die große Frage, wie groß sind die Partikel, die ausgestoßen werden? Denn das bestimmt eben, wie schnell sie wieder zum Boden sinken und dadurch einfach durch Gravitation entfernt werden. Und da in dieser Zeit so eine stabile Hochdrucklage war und es nicht geregnet hat, war das die einzige Möglichkeit, wie die Asche wieder rauskommt. Und das war eine der großen Unbekannten und weshalb man auch unbedingt diese Messflüge dann machen wollte. Ja. Das war ja damals auch stark diskutiert. Das sogenannte Messflugzeug Falcon vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die haben dann unter Hochdruck innerhalb von 3 Tagen einen ersten Messflug zusammengestellt. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Meine Doktorarbeit habe ich auch sozusagen auf diesem Flugzeug gemacht, habe auch im Rahmen der Doktorarbeit, glaube ich, 25 Messflüge mit diesem Flugzeug vorgenommen. Es ist so die alte Dame, aber eigentlich wieder zu Ruhm und Ehren gekommen durch diese Vulkan Emissions durch die Vulkanasche. Das ist ein 30 Jahre altes Flugzeug, das im Moment gerade ersetzt wird durch ein neues, größeres, besseres. Aber wie immer, das neue, größere, bessere steht noch nicht bereit, ist noch nicht zugelassen. Deshalb wurde dieses alte Flugzeug jetzt reaktiviert und sollte eigentlich verkauft oder verschrottet werden in dem Moment, wo das neue zur Verfügung steht. Inzwischen haben Verkehrsministerium und so weiter schon beschlossen, dass das weiterfliegen soll, sozusagen als Vulkanasche-Patrouille bereitstehen soll in Zukunft für solche Fälle. Ja, und das Interessante war, am 19. April nachmittags war eigentlich die meiste Vulkanasche schon verzogen. Man hat nur noch 60 Mikrogramm pro Kubikmeter gefunden und hat aber damit eigentlich gut die Messungen, die bodengestützten Messungen und auch die Ausbreitungsvorhersagemodelle bestätigt. Man hat dann auch Messflüge durchgeführt bis nach Island und konnte bei diesen Messflügen feststellen, dass die Aschenemissionen, die rauskommen aus dem Schlot zu dieser Zeit, als man die Messflüge gemacht hat, etwa 3000 Kilogramm pro Sekunde betragen haben und dass man hohe Konzentrationen von Partikeln kleiner 30 Mikrometer hat, das heißt die Partikel, die eben sehr weit transportiert werden, werden die waren durchaus in größeren Mengen vorhanden. Ja, am Boden wurden auch viele Messungen gemacht. Das hier ist ein Beispiel, wo man diesen Vulkanascheplum, der hier gezeigt ist, aus in dem Fall Ziliometer-Messungen abgeschätzt hat. Man sieht hier diese Vulkanaschewolke im Laufe der Zeit absinken. Das ist die DWD-Forschungsstation Hohenpeißenberg. Man sieht aber auch, dass man in der Grenzschicht auch eine Menge Aerosol und Wolkenpartikel hat. Das sinkt da so langsam rein in die Grenzschicht und das ist auch eigentlich das Problem von diesen Messungen aus der Ferne. Es ist ziemlich schwierig, die Vulkanaschepartikel, wenn man nicht vorher weiß, was es ist, um zu unterscheiden von Eispartikeln, zu unterscheiden von Sahara-Staub und Ähnlichem. In dem Fall wusste man eben schon, das muss die Vulkanasche sein und sieht sie dann eigentlich auch sehr gut in den gemachten Messungen. Man muss auch da dazu sagen, wir können froh sein, dass es keine dichte, niedrige Bewölkung in den Tagen gab, denn sonst hätten auch dieses ganze LIDAR-Messwerk von Europa und so die Vulkanasche gar nicht sehen können. Ja, nochmal kurz, es war auch viel in den Medien, aber warum ist die Vulkanasche eigentlich gefährlich für die Flugzeuge? Das liegt daran, dass sie einen Schmelzpunkt hat von etwa 1200 Grad. Und hier habe ich so ein Beispiel für ein modernes Strahltriebwerk. Die Triebwerke sind so aufgebaut, dass die allermeiste Luft durch einen sogenannten Bypass durch diesen Fan durchgeleitet wird und wird hier durchgeleitet durchs Triebwerk, aber nicht durch die Brennkammer selber. Nur etwa 20% gehen durch die Brennkammer, die hier hinten liegt, und dann danach durch die Turbine treiben diesen ganzen großen Ventilator an. Die Luft wird hier sehr stark verdichtet und die Luftmengen, die da durchgehen, sind auch wieder gigantisch. 1000 Kubikmeter pro Sekunde ist so der Luftdurchsatz und das Problem eben, die Aschepartikel schmelzen bei der Brennkammertemperatur, die so um die 1400 Grad liegt, setzen sich dann an den kühleren Turbinenschaufeln hier hinten ab und diese Turbinenschaufeln haben vor allem so kleine Luftlöcher, wo Kühlluft durchgeleitet wird, damit diese Schaufeln nicht zu heiß werden. Und hier ist von einem Messflug, wo ein NASA-Flugzeug im Jahr 2000 in Vulkanasche geraten ist, ein Beispiel. Man sieht, dass sich hier diese ganzen Kühlleitungen zusetzen mit Asche. Diese Vulkanasche wird nicht einfach wieder raustransportiert, sondern weil sie eben flüssig ist, kondensiert sie dann oder wird sie fest wieder zu Glas an den kühleren Flächen, nämlich genau diesen gekühlten Teilen von den Turbinenschaufeln, setzt die zu und damit ist dann die Kühlung nicht mehr gegeben und dann setzt das Triebwerk aus. Das ist die große Gefahr bei dieser Vulkanasche. Neben den Triebwerksausfällen gibt es noch andere Probleme. Die Vulkanasche, Partikel rauen auch die Vorderkante der Flügel auf und die Flugzeughaut verändert dadurch ihre Aerodynamik sehr stark. Es gab so Ereignisse, wo das ganze Flugzeug wie gesandstrahlt aussah und die ganze Lackierung weg war. In den 80er Jahren gab es da zwei Beispiele. Die Cockpitscheiben verkratzen, der Pilot kann nichts mehr sehen bei der Landung und zusätzlich fallen unter Umständen Instrumente aus, insbesondere die Druckmessung, die auch auf so einem Röhrchenprinzip Pitot-Rohr beruht, ist davon auch stark betroffen. Und die Fluggesellschaften, nicht nur die Gefahr einer von irgendwelchen tödlichen Unfällen war das Problem, sondern für die Fluggesellschaften, die wissen sehr gut, dass die Reparaturen und Ausfallzeiten durch Vulkanasche sehr kostspielig sind. Ich gebe Ihnen gleich noch ein paar Beispiele. Nach den Regeln der ICAO, der Internationalen Zivilen Luftfahrtgesellschaft, müssen Triebwerke nach jedem Durchflug von irgendwelcher Vulkanasche, wenn man weiß, das Flugzeug hat Vulkanasche gesehen, beim Triebwerkshersteller, also nicht von dem Fluglinienbetreiber, sondern beim Hersteller, auf Schäden untersucht werden. Und das macht die Sache extrem teuer und deshalb waren die Fluggesellschaften, die hinterher so genörgelt haben, eigentlich anfangs sehr für dieses Verbot. Ein paar berühmte Zwischenfälle: der British Airways Flug mit einer 747-200, der 1982 in so eine Vulkanaschewolke des Hualongong geraten ist, auf dem Flug von London nach Australien über Indonesien, nachts in diese dichtere, viel dichter als das, was wir über Europa hatten, aber in diese Vulkanaschewolke reingeflogen und dabei sind innerhalb von kürzester Zeit alle vier Triebwerke ausgesetzt. Hier ist ein Foto mit den Säcken von Vulkanasche, die man aus den Triebwerken hinterher wieder entfernt hat. Ein zweites Beispiel, eine KLM-Maschine, die 1989 auch nachts in Vulkanasche reingeraten ist, hatte ebenfalls alle Triebwerke ausgefallen, ließen sich wieder starten, aber später hat man 70 Kilogramm Asche aus den Triebwerken, aus jedem Triebwerk entfernt und die Fluggesellschaft hatte 80 Millionen Dollar Schaden, um diese Triebwerke wieder zu ersetzen. Eben, was ich schon erwähnt hatte, dieses NASA DC-8-Forschungsflugzeug ist im Februar 2000 für 7 Minuten in die 35 Stunden alte Vulkanaschewolke des Hekla geraten, auch isländischer Vulkan, als sie über Grönland geflogen sind. Weil es eben ein Forschungsflugzeug war, hatten sie auch Messgeräte an Bord, konnten sagen, dass dort sehr hohe SO2-Konzentrationen, Schwefeldioxid-Konzentrationen geherrscht haben und auch sehr hohe Partikelkonzentrationen für diese Flughöhe. Und ja, die Piloten haben während des Flugs nichts gemerkt, außer dass sie gemerkt haben, dass sie kurzzeitig Mond und Sterne nicht mehr sehen konnten. Und hinterher hatte man aber 3,2 Millionen Dollar Schaden. Insgesamt gibt es mehr als 100 Zwischenfälle zwischen 1980 und 2000, 8 davon mit Triebwerksausfällen. Und es gab Zwischenfälle in mehr als 14.000 Kilometern Entfernung von der Quelle. Das heißt, fast halb um die Erde Asche transportiert und immer noch für die Flugzeuge eben kritisch schwierig. Die Geschichte dieser Vulkanaschewolke mit den Flugzeugausfällen ist auch ein bisschen was lehrt, hat mich viel über Medien, moderne Medien gelehrt. In diesen 3 Tagen war wirklich nichts wichtiger als diese Vulkanasche. Und unsere Pressestelle hat mich am Montagmorgen angerufen und gesagt, ja, Sie machen doch was mit Partikeln in der Atmosphäre, können Sie nicht irgendwas zur Vulkanasche sagen? Und ich habe da gesagt, ja, also das ist so ein Spezialgebiet, da beschäftigen sich vielleicht 30 Leute weltweit mit. Aber natürlich dann durch diese Ereignisse sind sehr, sehr viele, die was damit zu tun haben, natürlich dann sofort aufgesprungen und haben sich entsprechend informiert. Und ja, ich habe damals der Pressestelle gesagt, dass ich nicht verstehe, warum man nicht schon lange, wenn man doch um die Probleme weiß, die Geräte, die man in der Forschung einsetzt, um diese Partikel zu messen, nicht auch als Warngeräte anbringt an den Flugzeugen. Das kostet ja vielleicht 100.000 Euro, solche Geräte. Und die könnte man doch da einsetzen. Und dann sagte die Pressestellenfrau, ja, okay, machen wir eine Pressemeldung draus, und hat das schnell zusammengeschrieben und freigegeben. Und dann, also 3 Minuten nachdem die freigegeben war, hatte ich den ersten Anruf von einem Journalisten. Und innerhalb von 3 Stunden haben 30 Journalisten angerufen, wollten wissen, wie das ist und was man machen kann und so weiter. Und das Telefon stand also nicht mehr still. Und es hat wirklich dann sehr viel ausgelöst. Eine Woche später war alles vorbei. Keiner hat sich mehr dafür, oder kaum einer hat sich mehr dafür interessiert. Gut, das Problem bei der ganzen Geschichte, eigentlich ist es eben bekannt. Wir wissen, wir haben viele Vulkanausbrüche. Wir wissen auch, dass die isländischen Vulkane häufig ausbrechen. Es gab dieses Volcanic Ash Advisory Center, immerhin. Aber das Problem war eigentlich, dass wir keine Grenzwerte festgelegt haben. Und zwar braucht man eigentlich 2 Arten von Grenzwerten, welche Konzentration in der Luft ist erlaubt, aber auch, wie lange darf ich überhaupt das Triebwerk den Konzentrationen aussetzen. Denn natürlich akkumuliert sich die Belastung, und entsprechend, je länger das Flugzeug in so einer Vulkanasche rumfliegt, desto kritischer. Und ja, es gibt, wie gesagt, keine Warnsysteme bisher. EasyJet hat jetzt entschieden, dass sie noch dieses Jahr solche Warngeräte einbauen wollen und damit dann hoffen, in Zukunft keine Probleme mehr zu haben. Ja, das sind eigentlich die zentralen Probleme. Aus Kostengründen wurden bisher keine Triebwerkstests mit Vulkanasche gemacht. Und diese Warngeräte für jedes Flugzeug, die im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Flugzeugs und auch im Vergleich zu den Verdienstausfällen, die die Fluglinien hatten, dadurch, dass sie nicht fliegen durften, eigentlich gering sind, die sind in der Vergangenheit eben nicht getätigt worden, sind nicht entsprechende Geräte entwickelt worden, und deshalb hatte man dann plötzlich dieses große Problem. Naja, so ein bisschen ist es, aus Schaden wird man klug, und in Zukunft, denke ich, wird sich da einiges tun. Das wird für die Wissenschaft auch hochinteressant, denn wenn wirklich jeder Flieger mit solchen Partikelgeräten rumfliegt, dann würden die Wissenschaftler natürlich sehr interessiert sein, diesen riesen Datensatz zu kriegen, und Aerosolpartikel und Wolken sind eigentlich die große Fragestellung bei der ganzen Klimaberechnung, Klimadebatte. Und wenn man da deutlich mehr zusätzliche Daten hätte, würde das die Wissenschaft sicher enorm voranbringen. Nach dem Vorfall ist im Anfang Mai festgelegt worden jetzt Grenzwerte. Und zwar hat man sich in Europa auf ein 3-Zonen-Modell geeinigt, das sagt, wenn mehr als 2 Milligramm pro Kubikmeter in der Luft sind, dann spricht man Flugverbot im Umkreis von 110 Kilometern aus, 0,2 bis 2 Mikrogramm erhöhte Wartungsintervalle und weniger als 0,2, dann gibt es keine Einschränkungen. Also nach diesen neuen Grenzwerten wir hatten gesehen vorhin, wir hatten über Deutschland maximal 1 Milligramm pro Kubikmeter, hätte man diese ganzen Flugverbote eigentlich nicht aussprechen müssen, wenn man die damals schon festgelegt hätte. Das Problem ist, wir wussten nicht, wie die Werte sind. Es war keiner darauf vorbereitet, das so ad hoc zu messen. Und das zweite Problem war, es gab eben gar keine Grenzwerte. Und deshalb wurde vorsichtshalber, bevor irgendein Flieger runterkommt, bei den vielen Flugbewegungen eben alles geschlossen. In Zukunft, denke ich, hat man großen Forschungsbedarf und wird sowohl Notfallplanung verbessern, als auch die Falcon eben jetzt als Aschepatrouille vielleicht bereithalten und in Zukunft dann einsetzen. Es war eigentlich nicht die fehlende Wissenschaft das Problem, sondern eigentlich das Unterschätzen des möglichen Problems und das mangelte darauf vorbereitet zu sein. Ja, jetzt zum zweiten Thema, Vulkanasche und Wetter. Gut, regionale Beeinflussung des Wetters ist eigentlich klar, wenn man das hier sieht, dass da das Wetter, die Sonnenscheindauer ziemlich anders ist als normal. Das braucht man, glaube ich, nicht zu erklären. Die große Frage ist, gibt es auch auf größeren Skalen eine Beeinflussung des Wetters? Und dafür zwei Folien Grundlagen. Die Wolken, die Sie in der Atmosphäre haben, sind sehr unterschiedlich. Es gibt drei Typen von Wolken. Es gibt sogenannte warme Wolken, bei oberhalb von 0 Grad nur Wassertröpfchen. Dann gibt es sogenannte Mischphasenwolken. Die bestehen aus sowohl unterkühlten Tröpfchen als auch aus Eispartikeln. Man würde naiv denken, unterhalb von 0 Grad muss doch alles Eis sein. Aber nein, es sind dann nämlich sogenannte Eiskeime nötig, an denen sich überhaupt dieses Eiskristall erstmal ausbilden kann. Und die sind sehr selten, wie wir gleich sehen, und sind eben notwendig für die Eisbildung. Deshalb bestehen die sowohl aus unterkühlten Tröpfchen als auch aus Eispartikeln. Und dann unterhalb von minus 37 Grad die Cirruswolken, nur Eispartikel, die eben dann auch passieren, wenn dann ist die Temperatur so kalt, dass das Eis gefriert, auch wenn keine solche Eiskeime vorhanden sind. Und jetzt die große Frage eben, Eiskeime, was sind das und woraus bestehen die und so weiter. Zunächst mal, Eiskeime sind extrem selten. In der Luft hier, Raumluft, haben sie so einige tausend Partikel pro Kubikzentimeter, in jedem Kubikzentimeter. Der berühmte Feinstaub, der auch die ganze Gesundheitsdebatte angeregt hat. Von diesen Aerosolpartikeln in der Luft sind ja vielleicht die Hälfte oder ein Zehntel, so zwischen einem Zehntel und der Hälfte Wolkenkondensationskeime, das heißt flüssige Tröpfchen flüssiges Wasser kann kondensieren an dieser großen Gruppe von Partikeln. Aber Eiskeime, also Eis bilden bei unter 0 Grad, aber über minus 37, das sind nur die ganz wenige. Nur etwa eins von 100.000 Partikeln in der Atmosphäre ist da geeignet. Und die große Frage, was ist da geeignet und welche Eigenschaften machen aus einem Partikel nun einen guten Eiskeim? Man weiß, Mineralstaub ist ein guter Eiskeim, ein paar biologische Partikel sind gute Eiskeime. Ein bestimmtes Enzym, das auch benutzt wird für Schneekanonen, ist der beste Eisbildner überhaupt, ist ein biologisches Enzym. Und dann aber Vulkanasche, das war eine große Frage, wo man bisher eigentlich gar nicht viel wusste über die Eiskeimfähigkeit. Und warum sind diese Eiskeime wichtig? Wenn sich Niederschlag bildet bei uns in mittleren Breiten, dann geht das fast ausschließlich über die Eisphase. Da sind eben für diese Wolken, die bestehen genau in diesem Bereich zwischen 0 und minus 37 Grad, brauchen die Eiskristalle. Und wenn sich Eiskristalle gebildet hat, weil es da so einen Dampfdruckunterschied gibt, wachsen die Eiskristalle auf Kosten der unterkühlten Tröpfchen. Da wird Wasserdampf transferiert, von den Tröpfchen dampft er ab und auf den Eiskeimen kondensiert er. Die werden sehr groß, diese Eispartikel können so groß anwachsen, dass sie am Schluss eben als Schnee, beziehungsweise wenn sie dann wieder schmelzen, als Regen bei uns auf den Boden fallen. Deshalb also diese Eiskeime sehr wichtig, und an diesem Taunus-Observatorium am kleinen Feldberg macht der Herr Bingemer aus unserer Arbeitsgruppe seit 2 Jahren Messungen von dieser Eiskeimkonzentration. Und hier sehen Sie, ich hatte eben schon den Mineralstaub erwähnt, Sahara-Staubereignisse, dann hat man große Eiskeimkonzentrationen. Hier, das sind die roten Felder. Normalerweise eben, man hat so einen Jahresgang, den man hier sieht, normalerweise so um die 10 Partikel pro Liter. Und jetzt in dem Vulkanascheplum vom April haben wir plötzlich bis zu 450 Partikel Eiskeime pro Liter Luft gesehen, also 20-fache von dem Durchschnittswert, und also sehr große Eiskeimkonzentrationen. Das war eindeutig auf diesen Eyjafjallajökull zurückzuführen, und wir sehen also 2200 Kilometer weg von der Quelle, dass gerade diese Eiskeime, die so wichtig sind für die Entstehung von Regen, dort extrem überhöht sind. Und wir erwarten also auch in großer Entfernung von der Quelle durchaus noch einen Einfluss auf die Wolkenbildung und auf den Niederschlag. Ja, noch ein paar Folien zur Rolle vom Klima, jetzt weg von der Vulkanasche hin zu diesen Sulfatpartikeln. Eben gelegentlich hat man Eruptionen, die so hoch gehen, dass sie in die Stratosphäre gehen. Das ist die Wolken, die Atmosphärenschicht über der Troposphäre, wo unser Wettergeschehen sich normalerweise abspielt. Die Stratosphäre, Stratos eben extrem in Schichten. Es passiert gar nicht viel. Es bilden sich dort vor allem keine Wolken, es regnet nichts aus. Und deshalb können dort die Partikel, wenn sie dort oben sind und wenn sie klein genug sind, wenn sie nicht absinken, eben sehr lange verbleiben. Und diese kleinen Partikel, das sind eben diese Sulfatpartikel, die sich aus den SO2-Emissionen entwickeln. Also der Vulkan schickt das hoch bis in die Stratosphäre. Die schwereren Aschepartikel fallen aus innerhalb von ein paar Tagen. Nur das SO2 wird dann im Laufe von ein paar Wochen umgewandelt in Schwefelsäure. Es bilden sich diese kleinen Sulfattröpfchen und die beeinflussen wie so eine ganz dünne Wolke das Sonnenlicht. Es kommt nicht so viel Sonnenlicht bis nach unten durch. Und das führt dazu, dass man eben eine gewisse Abkühlung am Boden hat durch diese Wolke. Und in die Stratosphäre, die heizt sich ein bisschen auf. Das ist also, was durch diese Sulfatpartikel passiert. Und tatsächlich zum Beispiel für den Pinatubo-Ausbruch 91 hat man das sehr schön beobachten können. Einerseits hier dieser die Stratosphäre vor diesem Ausbruch, sehr niedrige Partikelkonzentrationen, dann bricht er aus. Ein paar Wochen danach hat es sich schon um den ganzen Erdball herum verteilt, über die verschiedenen Längengrade und dann mit der Zeit im Laufe von Monaten auch über die ganze Halbkugel, also auch über alle Breitengrade. Hier 1993, zwei Jahre später, immer noch deutlich höhere Konzentrationen und quasi gleichmäßig verteilt über die ganze Stratosphäre, was dazu geführt hat, dass man tatsächlich deutlich kühlere Temperaturen hat, so bis zu einem halben Grad kühler wird abgeschätzt. Und ja, hier sieht man das schön für die, was hier gezeigt ist, ist eine Zeitreihe dieser Partikelkonzentrationen in der Stratosphäre. Und immer wenn ein Vulkan eben so ein starker Vulkanausbruch ist, wo viel Material in die Stratosphäre kommt, geht die atmosphärische Konzentration von Partikeln deutlich hoch und dann, das ist eine logarithmische Skala, fällt sie exponentiell wieder ab, so im Laufe von ein, zwei Jahren. Dann kommt der nächste Vulkanausbruch, geht wieder hoch und fällt wieder runter auf so einen allgemeinen Hintergrundwert. Man sieht hier 91 eben der Ausbruch des Pinatubo, der größte im 20. Jahrhundert war. Hier diese Temperaturentwicklung. Einerseits in der Stratosphäre hat man insgesamt einen abkühlenden Trend und dann, wenn die Vulkanausbrüche kommen, eben starke Erwärmung, während unten am Boden genau gegenläufig durch den Klimawandel haben wir eine zunehmende Temperatur und dann aber, wenn solche Vulkanereignisse sind, dann drücken sie die Temperatur um ein paar Zentigrad nach unten. Das weiß man eben schon seit einigen Jahren, dass die Sulfatpartikel in der Stratosphäre abkühlend wirken und das hat zu der Idee geführt oder zum Vorschlag, der schon 1974 geäußert wurde, ob man diese Sulfatpartikel nicht nutzen könnte, um das Klima künstlich abzukühlen. Und 2006 wurde dieser Vorschlag durch Paul Krutzen, der hier Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz war und Nobelpreisträger ist für seine Entdeckung des Ozon, nicht Entdeckung des Ozonlochs, sondern Aufdeckung der chemischen Reaktionen, die dann zum den Ozonabbau erklären. Und zwar hat er diese quasi schon vorhergesagt, noch bevor überhaupt das Ozonloch entdeckt war und hat für diese Arbeiten eigentlich dann den Nobelpreis gekriegt. Der hat wieder in die Diskussion gebracht, ob man nicht dieses, so wie beim Vulkan, sich zunutze machen kann, große Mengen Schwefel in die Stratosphäre bringen und dann dadurch eine Abkühlung des Klimas haben. Dadurch, dass die Partikel so lange dort oben bleiben, müsste man verhältnismäßig kleine Mengen, also im Vergleich zu dem, was man sowieso schon an Schwefelemissionen in die Troposphäre macht, und müsste man relativ kleine Mengen, aber immer noch Größenordnung 1 bis 5 Megatonnen Schwefel pro Jahr in die Stratosphäre bringen, also Millionen Tonnen, das ist schon eine ganze Menge. Aber die Frage eben, ob man damit dann nicht das Klima abkühlen könnte. Und ja, das grundsätzlich erwartet man, dass das tatsächlich funktionieren würde. Es gibt auch grundsätzlich technische Möglichkeiten, das zu machen. Aber man muss sich über vieles im Klaren sein. Eine Sache, über die man sich im Klaren sein muss, ist, wenn man hier in dem Fall zum Beispiel mit 10 Megatonnen Schwefel eingebracht, hier in 2008 und ab dann ständig weiter eingebracht, wenn man dieses Spiel mal angefangen hat und dadurch die Erdoberfläche wieder abkühlt, dann muss man es auch beibehalten. Wenn man das aus irgendwelchen Gründen plötzlich stoppt, dann schnellt die Temperatur wieder hoch, weil innerhalb von einem Jahr diese ganzen Partikel wieder raus sind aus der Stratosphäre. Und dann hat man müssen die Pflanzen und Landwirtschaft und so weiter und der Mensch vor allem, das menschliche Wirtschaften, einen enormen Klimawandel in sehr kurzer Zeit, noch kürzer als die Zeit uns jetzt zur Verfügung steht, bewältigen. Also zusammenfassend kann man sagen, das ist eine Idee, die durchaus ernst zu nehmen ist. Meines Erachtens ist es sogar vielleicht neben dem Carbon Capture and Storage die beste und die ernstzunehmendste überhaupt. Aber man muss sich auch klar sein, wenn man sowas machen würde, Versauerung der Ozeane durch CO2 würde weitergehen, die damit auch sehr gravierenden Auswirkungen auf die Biosysteme, Biodiversität, Korallenriffe etc. wäre ziemlich gravierend. Man hat weiterhin auch Auswirkungen auf die Ozonschicht, wenn man so viele Partikel in die Stratosphäre bringt. Das wäre auch nicht gerade gut. Die Maßnahmen müssten eben ständig fortgesetzt werden und letztendlich ist es ein Kurieren an den Symptomen. Es wäre doch deutlich besser, den Ausstoß der Treibhausgase einfach einzuschränken. Dann müsste man sich dieses Teufel mit Beelzebub austreiben, könnte man sich dann ersparen. Ja, es gibt trotzdem viele offene Fragen. Man ist gar nicht sicher, was man bei so einem globalen Experiment noch alles wirklich verändern würde. Und es hat natürlich auch sehr große rechtliche, ethische, politische Fragen. Wer darf das überhaupt machen? Dürfen die Amerikaner einfach entscheiden, wir kühlen jetzt das Klima um 2 Grad weltweit ab? Oder wie sollte das überhaupt laufen? Auch Herr Krutzen sagt, das wäre höchstens eine Notlösung. Es ist wesentlich besser, die CO2-Emissionen direkt zu vermeiden. Aber man sollte vielleicht einen Plan B in der Tasche haben, falls der Temperaturanstieg absolut unerträglich wird. Damit möchte ich schließen. Eine letzte Sache, die Sonnenuntergänge würden vermutlich mit so einem Geoengineering wie auch bei großen Vulkanausbrüchen schöner werden, weil die Partikel in der Stratosphäre das Licht so besonders schön streuen. Vielen Dank damit. Danke schön.